Bevor ich anfange, lasst mich vielleicht noch ein bisschen was sagen. Es ist richtig schön bei euch. Vielen Dank. Ich selber konnte mich gerade so ein bisschen entspannen und das tut auch gut, in einen Gottesdienst zu kommen und wirklich mal alles fallen lassen zu können und vor Gott zu treten. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich schon auf mehr gleich. Ja. Schade, dass wir uns bisher noch nicht so kennenlernen konnten, aber wir versuchen ja, alles nachzuholen. Ich bin ja erst seit 2 Jahren im Vorstand des Christusforums. Vielleicht noch ein bisschen was über mich. Ich war mal Funkelektroniker und Tontechniker. Dann hat Gott mir gesagt, ich soll Pastor werden. Also habe ich Theologie studiert an der FTA, heute FTH. Bin dann dort erst Baptist geworden. Vorher war ich Landeskirchler. Ja, so kann das Leben einfach spielen. Und ich bin tatsächlich Pastor. Meine letzte Gemeinde war in Essen. Ja, war keine Christusgemeinde, Christusforum-Gemeinde, auch keine Baptistengemeinde. Es war eine Gemeinde der Gemeinde Gottes. Da, wo Gott mich halt braucht, gehe ich hin. Und irgendwann hat Gott mir gesagt, als ich dann auch selbstständig geworden bin als Redner, weil ich nur eine 50%-Stelle hatte, hat Gott mir gesagt, ich brauche dich woanders als Pastor. Da haben meine Frau und ich erstmal 2 Jahre gebetet, weil wir erstmal schlucken mussten. Mir kamen nämlich ganz viele Finanzdienstleister über den Weg und ich hatte den Eindruck, Gott will mir was sagen. Und das wollte er auch. Ich mache jetzt Vermögensplanung und Finanzmanagement für Privatpersonen. Ich habe gerade den Ruhestandsplaner, die Ausbildung beendet. Ja, es ist für mich ein Hochgenuss, Leben in Zahlen, Menschen damit zu verbinden und zu schauen, dass es den Menschen, die mir da anvertraut sind, auch gut geht. Genau. Also ich sehe mich immer noch als Pastor, nur halt mit Zahlen. Wohl wissend, dass der erste Kassierer der Gemeinde Jesu wirklich ein jähes Ende genommen hat. Ich hoffe, ich mache es besser als er. Ja, und wenn wir dann so einen Bibeltext wie heute lesen, kannst du die Präsentation dann starten? Dann könnten wir meinen, in der Bibel steht, dass es darum geht, dass wir uns wohlfühlen. Wir machen es uns kuschelig. Jesus ist ja auch dazu da, dass wir Ruhe für unsere Seelen finden. Wir haben es ja gerade auch gelesen. Wir können uns also zurücklegen. Uns passiert ja nichts mehr. Und sicherlich kennen wir auch viele Anbetungslieder, die genauso geschrieben sind, dass sie einem so richtig zu Herzen gehen und diese Textzeile vielleicht dann auch immer noch wiederholen. Mein Joch ist sanft und meine Bürde ist leicht. Über dieses Joch und die Bürde möchte ich heute mit euch sprechen, auch darüber, was Jesus eigentlich damit meint, Ruhe zu finden. Und zuerst geht es mir aber darum, dass wir den Text auch richtig verstehen, denn Jesus spricht hier keinen Text zur allgemeinen Entspannung. In Wirklichkeit ist Jesus gerade zutiefst aufgeregt. Nur warum? Worüber und über wen? Und dazu ist es gut, wenn wir zumindest den Text ab Vers 15 uns nochmal zu Gemüte führen. Ich habe ihn uns auch nochmal auf dem Handy mitgebracht. Ab Vers 15, bin ich noch nicht hingescrollt. Wer Ohren hat, der höre, sagt Jesus. Mit wem soll ich die Menschen dieser Generation vergleichen? Sie sind wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und ihren Spielgefährten zurufen. Wir haben euch auf der Flöte lustige Lieder gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder angestimmt und ihr habt nicht getrauert. So ist doch Johannes gekommen, hat gefastet und keinen Wein getrunken. Und schon hat es geheißen, er ist vom bösen Geist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie jeder Mann. Und da heißt es dann, was für ein Schlemmerer und was für ein Säufer, dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Und doch hat die Weisheit Gottes recht, das zeigt sich an dem, was sie bewirkt. Dann ging Jesus mit den Städten ins Gericht, in denen er die meisten Wunder getan hatte. Er klagte sie an, weil sie nicht zu Gott umgekehrt waren. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, die Menschen dort hätten sich längst in Sacktuch gehüllt und Asche auf den Kopf gestreut und wären zu Gott umgekehrt. Ich versichere euch, Tyrus und Sidon, wird es am Tag des Gerichts noch erträglicher gehen im Vergleich zu euch. Und du, Kapharnaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel emporgehoben werden? Ins Totenreich musst du hinunter. Wenn in Sodom, dass die Wunder geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde heute noch stehen. Ich versichere euch, Sodom würde es am Tag des Gerichts noch erträglicher gehen im Vergleich zu dir. Harte Worte. Also dort steht, wir sollen jetzt einfach mal ganz genau aufpassen, es geht darum, dass du dein Heil in Gott findest. Dazu hat Gott sehr viel unternommen. Du musst es aber eben auch erkennen und für dich aufnehmen und annehmen. Jesus hatte diesen Städten, von denen wir gerade gehört haben, die lebensverändernde Botschaft gebracht und er hat Wunder getan. Sie haben aber überhaupt nicht darauf reagiert, ganz im Gegenteil. Jesus nennt dieses Verhalten, ihr Verhalten, kindisch. Wisst ihr, es gibt Menschen, die sagen, wenn Gott doch so stark und gerecht ist, warum lässt er denn diese und jene Ungerechtigkeit zu? Oder sie sagen, wir wollen sehen, wie ernst es Gott mit den Menschen meint. Er soll doch mal zeigen, dass er sich selber an sein Wort hält. Oder sie sagen, wenn Gott es gut mit den Menschen meint, dann soll er doch mal zeigen, dass er unter ihnen lebt. Und jedes Mal, wenn sich Gott darauf eingelassen hat, und Gott hat genau das getan, was wir hier in diesen Versen gelesen haben, dann verändert der Mensch plötzlich die Spielregeln. Nein, nicht Gott, der Mensch verändert die Spielregeln, weil wir uns selber als den Mittelpunkt der Welt empfinden. Wir denken, alles soll nach unserer Meinung ablaufen. Der eine oder andere denkt vielleicht, verändern müssen sich doch die anderen, ich mache doch nichts falsch. Und in den Augen von Jesus ist das kindische Verhalten von den Kindern auf dem Marktplatz, wie wir gerade gehört haben. Wer also Jesus angenommen hat und sich immer noch so verhält, als würde er ohne Jesus leben, dessen Verhalten nennt Jesus kindisch. Und wenn Gott jemanden dazu beruft, dir zu zeigen, dass Gott dich anders haben möchte, ja, wie verhalten wir uns denn? Richtig, wir wehren uns. Dann machen wir vielleicht auch den Nachrichtenüberbringer verantwortlich. Warum sollten wir uns denn jetzt damit auseinandersetzen? Wir könnten ja ein besserer Mensch werden, vielleicht sogar so, wie Gott uns mal erschaffen hat, aber wir wehren uns. Aber mal weiter im Text. Jesus hat in diesen Städten Wunder getan, damit Menschen zum Glauben kommen. Jesus ist an dieser Stelle so richtig wütend, weil sie eben nicht zum Glauben gekommen sind. Was Jesus von diesen Städten erwartet hätte, ist es eben, dass sie Buße tun, dass sie umkehren. Zu einer Stadt sagt er sogar, selbst Sodom wird es beim letzten Gericht besser ergehen als dir. Zu einer anderen sagt er sogar, dass sie in die Hölle geworfen wird. Das sind wirklich sehr, sehr heftige und ernste Worte, denn wir lesen in der Bibel, wie Gott mit dem sündhaften Verhalten von Sodom umgehen wird und was es heißt, auf ewig von Gott getrennt zu sein. Und das ist dann keine Kleinigkeit, kein Spaziergang, da geht es um eine richtig ernste Sache. Probieren wir mal die PowerPoint weiterzumachen. Bin selber gerade gespannt, was passiert. Ah, jetzt kommen die Bilder dann, ne? Okay. Ein Text wäre ganz toll. Genau, jetzt seht ihr schon alles. Also, genau. Wenn wir diesen Predigttext von heute hören, dann geht es also darum, Gott zu erkennen. Es geht darum, Buße zu tun, sein Leben zu verändern und ein Jünger Jesu zu sein, so wie Gott es sich vorstellt. Es geht um eine wirklich ernste Sache. Es geht um dein Leben in der Ewigkeit. Und es geht darum, dass das, was Jesus gerade diesen Städten angedroht hat, dir eben nicht passiert. Also geht es um dich. Es geht um dein Leben. Es geht um dein Verhalten gegenüber den Menschen um dich herum. Und es geht um deine Nachfolge, es geht darum, Jesus in unser Leben zu lassen. Und bevor Jesus uns das erklärt, macht er etwas, was wir dringend nachahmen sollten. Er sucht den Kontakt zum Vater im Himmel und er macht das mit Lobpreis. Und da haben wir das Beispiel der Anbetung. Lobpreis ist ja keine Musikrichtung, sondern ein Lebensstil. Es ist eine geistliche Haltung. Sieht man an dir, dass du Gott verehrst? Um das vorwegzunehmen, bei Lobpreis geht es um dein Herz. Es geht um deine Beziehung zu Gott. Und das ist es, was uns Jesus hier erklären will. Gott loben eben trotz äußerer Umstände. Was sagte ich gerade? Jesus ist richtig wütend und er lobt Gott? Wir denken doch oft, ich muss erst einmal ein rechtschaffenes Leben führen, damit ich Gott wieder loben kann. Ich bin so erregt, ich kann Gott jetzt nicht loben. Aber Gott zu loben hat nichts damit zu tun, wie die äußeren Umstände sind oder wie du dich gerade fühlst.
Ja, du solltest dein Leben so führen, dass es Gott gefällt und Menschen um dich herum Gott an dir erkennen können. Aber wie macht das Jesus? Er ist so wütend und er lobt Gott. Weil Lobpreis sich eben immer wieder auf Gott ausrichten soll. Er und nicht dein Zorn, ob zu Recht oder zu Unrecht, er soll im Mittelpunkt deines Glaubens stehen. Auf ihn sollst du dich in allen Lagen deines Lebens konzentrieren und deine Sorgen auf ihn werfen. Und das ist eine sehr gute Strategie im Stressmanagement. Nimm deine Gedanken aus der Situation heraus und konzentriere dich auf Gott und lobe ihn. Nun, wie macht Jesus das? Er lobt Gott für sein Handeln. Wir können diese Zeilen also so lesen, als ob es Jesus gehässig gemeint hätte. Und wer es dann auch noch gemeiner verstehen will, könnte behaupten, dass Gott etwas gegen den Intellekt hat. Aber was ist schon immer Gottes ausgesprochener Wille gewesen? Er möchte mit allen Menschen zusammen sein. Er möchte es allen Menschen ermöglichen, dass sie ihn erkennen, ihn sehen und eine Beziehung mit ihm führen. Nein, nicht Unwissenheit und Glaube gehören zusammen, sondern Demut und Glaube. Demut und Glaube, das bedeutet, dass das Evangelium Gottes nicht im Kopf, sondern im Herzen wohnt. Darum achte auf dein Herz. Darf Jesus da in dich hineinsprechen? Darf Jesus dir noch sagen und zeigen, wo du dich verändern musst, damit du ihm nachfolgst und damit deine Nachfolge gelingt? Jesus will ihm nicht sagen, dass er Intelligenz nicht gebrauchen kann, sondern dass es darauf eben nicht ankommt. Es geht um deine Selbstständigkeit. Es geht um dein Vertrauen, dass Gott es eben gut mit dir meint. Da hilft dann auch kein Doktortitel, auch nicht in Theologie. Denn was zu verstehen ist, ist die Beziehung, die Gott will. Und dazu brauchst du dein Herz. Er liebt es, dass du selber über ihn nachdenkst und dass du zu deinen Erkenntnissen kommst, die zu ihm hinführen, wenn er in dein Herz sprechen darf. Denn das gehört zu jeder Beziehung dazu, von Herz zu Herz gesprochen wird. Darum nennt Jesus Gott ja auch seinen Vater. Seine Beziehung von und zu Gott ist von gegenseitigem Verständnis und gegenseitiger Annahme geprägt. Nicht von Forderungen, sondern vom Geben. So soll es dann bei unseren Beziehungen natürlich auch sein. Und das erklärt Jesus an diesem Beziehungsgeflecht von Vater und Sohn. Gott, den Vater, lernen wir über den Sohn, Jesus, kennen. Und zu diesem Kennenlernen gehört es, Gott in seiner Größe und in seinem Handeln auch wahrzunehmen. Und das ist ein Grund für Lobpreis. Und das auszusprechen, das ist Lobpreis. Manchmal wirkt es auf uns, dass Gott unverständliche Wege geht, sowohl mit einzelnen Menschen als auch vielleicht mit ganzen Gemeinden oder auch mit einem ganzen Gemeindebund. Wir werden noch über vieles zu sprechen haben. Der Weg Israels durch die Wüste war auch alles andere als logisch. Die Strecke von Ägypten nach Israel, die kann man eigentlich so in gut 14 Tagen zu Fuß hinter sich bringen. Das Volk Israel hat 40 Jahre gebraucht. Warum? Weil es Gott um Reinigung und um Heilung seines Volkes ging. Selbstreflexion und Selbsterkenntnis ist das, was uns Gott durch seine Weisheit zeigen will. Dafür gebraucht er auch immer wieder Menschen, zu denen er sprechen darf und die sich in seinen Dienst stellen. Und auch dafür ist Gott zu loben, dass wir erkennen, wer und wie wir sind. Denn Gottes Güte und Gnade besteht auch darin, dass wir nicht so bleiben brauchen, wie wir sind. Wir dürfen uns verändern. Wir sollen uns zu seinem Ebenbild verändern. Und das ist bei jedem von uns sicherlich eine lebenslange Aufgabe. Gott dafür zu loben und ihm Lieder zu singen, hilft uns, uns immer wieder neu auf ihn auszurichten und unser Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, Ruhe finden. Aber wie? Diese Worte, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von euren Lasten fast erdrückt werdet, sind an die von uns gerichtet, die verzweifelt auf der Suche sind. Denn Jesus zu folgen soll keine Arbeit, keine Last sein, obwohl es harte Arbeit an der eigenen Persönlichkeit auch bedeutet. Ruhe zu finden bedeutet, dann in diesem Zusammenhang einem anderen keine Lasten aufzubürden, die nicht dessen Lasten sind. Ganz im Gegenteil. Jeder von uns soll selber ein Friedensstifter sein und dem anderen helfen, seine Lasten abzugeben. Und wie macht Jesus das? Da haben wir das Joch im Alten Testament. Wenn wir heute an ein Joch denken, dann denken wir an etwas, das uns das Leben so richtig schwer macht. Wir denken vielleicht an so ein Joch für Rinder. Vielleicht kannst du uns das mal zeigen. Genau, so ein Joch für Rinder. Und wir haben auch sicherlich schon viele Erklärungen darüber gehört, wie schwer so ein Joch dann wäre. Und ich glaube, auch das ist jetzt nicht wirklich leicht. Ja, in ein gewisses Eigengewicht bringen diese Jochs nun mal mit sich, weil es eben auch eine bestimmte Aufgabe hat. Und wenn wir uns bislang erklären ließen, wie man unter so einem Joch zusammenbricht, dann stimmt vielleicht nur diese eine Parallele. Auch diese Parallele kennt ihr bestimmt. Ja? Wir haben einen Rucksack und der wird im Laufe unseres Lebens einfach immer weiter mehr gefüllt. Und wenn wir versuchen, den auf unseren Rücken zu hieven, dann im schlimmsten Fall machen wir eine Rolle rückwärts, weil dieser Rucksack viel zu schwer geworden ist. Den können wir so überhaupt nicht tragen. Und zur Zeit Jesu verstand man die Gesetze eben als genauso ein Joch. Ein Joch, das immer schwerer wurde, bis die Menschen darunter zusammenbrachen. Heute würden wir natürlich eher so ein Bild eines Rucksacks nehmen. Da kommt dann also die eine Vorschrift nach der anderen. Der Rucksack wird immer praller gefüllt. Und was nicht reinpasst, das wird vielleicht noch irgendwo dran gehängt. Ihr kennt diese Rucksäcke, wo dann oben noch die Schlafrolle drauf ist, eine Wasserflasche hängt noch irgendwo runter, verschiedene andere Sachen. Jeder von uns hat schon mal so einen wirklich reich gefüllten und überfüllten Rucksack gesehen. Und wer so einen Rucksack schon mal auf dem Rücken hatte, der weiß, was eben leicht passieren kann. Genau, ich habe schon vorgemacht, nach hinten zu kippen. Also legen wir uns so richtig ins Zeug und beugen uns nach vorne. Doch irgendwann verlieren wir vielleicht auch da das Gleichgewicht und wir fallen nach vorne über oder brechen eben zusammen. Und Jesus sagt, diese Lasten will ich dir nehmen. All diese gesetzliche Last, die du sowieso nicht halten kannst, aber auch all die Last in deinem Leben, die Sorge, die Krankheit, alles, gib sie mir, ich trage sie für dich. Und das tat Jesus, als er am Kreuz für dich und für mich gestorben ist. Paulus schreibt im Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nie wieder das Joch der Knechtschaft aufleben. Es gibt also vielleicht doch auch ein gutes Joch. Nun möchte ich euch erzählen, welch einen Zweck so ein Joch eigentlich hat. Und am liebsten hätte ich jetzt hier so ein Abschleppseil mal mitgebracht, um euch mal zu zeigen, worum es da eigentlich geht. Und dann hätte ich einen Freiwilligen genommen und wir hätten beide mal so richtig dran gezogen und die meisten können sich vorstellen, was passiert. Und der eine oder andere spürt es vielleicht auch schon in den Händen. Wenn du so ein Seil so richtig ziehst, aber so richtig, dass du die Wand mitziehen würdest, dann kriegst du richtig Striem in den Händen. Und das tut auch richtig weh. Die Hände werden dann auch ziemlich rot, wo das Seil war. Und würdest du eben noch mehr ziehen, dann würden sich so richtig Striemen bilden. Und wir kennen das vielleicht aus unserem Alltag, wenn wir schwere Dinge tragen, den Einkauf zum Beispiel, ja, mit so dünnen Schlaufen, auch das kann so richtig einreißen in den Händen oder Koffer. Oder wenn wir zwei volle Eimer tragen, so richtig schön mit den Plastikhenkeln, das kann auch richtig wehtun und es kann anstrengend sein. Und wir leiden dann unter dem Gewicht. Ja. Es kann eben alles sehr, sehr schnell einschneiden. Ja, was kann uns helfen? Und sicherlich hat der ein oder andere auch das schon mal von uns gesehen. Kannst du das nächste Bild zeigen? Also, das war das zum Ziehen, genau. So können wir uns das vorstellen, danke. Genau, Frau Antje, mein Lieblingsbild. Seit meiner Kindheit kenne ich Frau Antje, wie sie über den niederländischen Markt läuft. Ich fand die immer ganz toll. Und sie nutzt eben so ein Joch, um den schweren Käse über den Markt zu tragen. Es ist immer noch schwer, aber lange nicht mehr so schmerzhaft. Und wer allein ein Kanu fährt, der kennt vielleicht auch folgendes Problem. Dann und wann muss er mal aussteigen und es tragen. Auch dafür gibt es eine Abhilfe. Kannst du weiter? Genau, ihr seht da diesen einen Balken auf seinem Rücken. Er trägt es auch genau richtig. Auch hier ist ein Joch in einem Kanu drin. Die meisten kennen es einfach nur als Mittelstange, aber es ist eigentlich ein Joch. Und das kann eben dafür genutzt werden, so ein Kanu jetzt kilometerweit zu tragen. Ja, je nach Vermögen, klar. Also dieses Joch ist einfach dazu da, das Tragen und Ziehen von Lasten zu erleichtern. Und wir wissen es vielleicht auch, was Jesus von Beruf war. Er war Schreiner. Und eine Legende besagt, und sie hat es nun mal nicht in die Bibel gefunden, aber diese Legende ist halt auch einfach da, Jesus habe wohl mit seinem Vater zusammen die besten Joche gebaut, die es zur damaligen Zeit gab. Sie passten genau auf das jeweilige Tier und sie scheuerten nicht. Jedes Joch war eine Maßanfertigung, es war ein Einzelstück. Aus dem ganzen Land sind wohl Menschen zu Josef und Jesus gekommen, um sich genau so ein Joch für ihre Tiere zu holen und zu bekommen. Jesus wusste also, wovon er sprach. Und Jesus sagte nicht, ihr braucht kein Joch mehr, sondern er sagt, nimm mein Joch. Jesus sagt, meine Herrschaft tut dir gut. Das gilt für jeden Menschen. Und damit gilt es eben auch für dich, wenn du Jesus folgst, dass du anderen Menschen gut tun sollst. Auch die Last eines gesetzlichen Umgangs mit dem Glauben darfst du an Jesus abgeben. Denn er hat neben das Gesetz auch die Gnade gestellt. Wenn ein Rabbi damals über das Joch sprach, war damit immer das Joch des Gesetzes gemeint. Dieses Joch hat Jesus ersetzt. Indem wir lernen zu lieben, unseren Gott wie unseren Nächsten, wie uns selbst, dann brauchen wir uns nicht mehr mit einzelnen Gesetzen und Versen begnügen, sondern wir dürfen die Bibel als Ganzes erkennen und das Leben, wie Gott es sich eben gedacht hat. Und wer das verstanden hat, der erlebt die Leichtigkeit des Glaubens. Also lass mich dich das fragen. Liebst du deine Mitmenschen? Woran können sie das eigentlich erkennen? Legst du ihnen Lasten, eine Last nach dem anderen auf oder hilfst du ihnen, ihre Last zu tragen? Erleichterst du das Leben eines anderen? Ja, das Joch von Jesus und du. Ich habe euch ja gerade erklärt, dass ein Joch immer dazu da ist, um Arbeiten zu verrichten. Und genauso ist es auch in der Nachfolge von Jesus. Ein Jünger Jesu zu sein, ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass jeder selber schön für sich zur Ruhe kommt, bis Jesus wiederkommt. Nein, es bedeutet, dass wir als Jünger Jesu zu dem Menschen werden, den er erschaffen hat. Selbstverständlich ist das Arbeit und das ist anstrengend, an sich selbst zu arbeiten. Denn du musst erkennen, in welchen Bereichen deines Lebens du noch Veränderungen brauchst. Und manchmal braucht es Jahre, bis du dich verändert hast und deine Umwelt das auch sehen kann. Je länger du wartest, umso länger dauert es auch. Jesus sagt, sein Joch drückt nicht. Es ist auf dich und auf mich. Also meins ist auf mich, deins auf dich angepasst. Jeder von uns hat eben sein eigenes. Also stülpe dein Joch auch nicht einem anderen auf, denn es wird einfach nicht passen. Wenn Jesus von den Müden und Geplagten spricht, beschreibt er die Erschöpfung nach schwerer körperlicher Arbeit. Wenn er von den Beladenen und von Lasten Erdrückten spricht, dann meint er die Verantwortung, die jeder von uns für sein Sein und für sein Handeln hat. Es geht Jesus um dich und mich als ganze Menschen. Es geht ihm um uns als Menschen innen wie auch außen. Bei Jesus dürfen wir eben Ruhe finden und wir dürfen uns verändern, wenn wir das Joch tauschen, also sein Joch nehmen und nicht unseres oder das des Gesetzes. Denn dafür ist er in die Welt gekommen und gestorben, um uns davon zu befreien. Jesus lädt dir eben nur so viel Lasten auf, wie du tragen kannst, aber so viel, dass nur du es tragen kannst. Ich sage es nochmal, Jesus lädt dir nur so viel Lasten auf, wie du tragen kannst, aber so viel, dass nur du es tragen kannst. Jesus will dir dabei Halt und Hilfe geben, ein Ziel und einen Sinn für dein Leben. Und das ist ein Geschenk, das ist die Gnade Gottes. Leg also dein eigenes Joch weg und nimm das auf dich angepasste Joch. Trage nicht mehr Lasten, die du gar nicht mehr tragen musst. Und dann gibt es noch ein ganz, ganz spannendes Joch. Vielleicht kannst du noch mal auf das doppelte Joch gehen. Und hier ist nochmal eine ganz wichtige Lektion in Sachen Jüngerschaft und Christsein. Jesus fordert von uns auf, von ihm zu lernen. Er ist sanftmütig, sei du es auch. Er ist von Herzen demütig, sei du es auch. Von Herzen. Wir können uns ja immer auch nur vor den Kopf gucken, es sei denn, Gott hat uns eine besondere Gabe geschenkt, die Empathie, das Einfühlungsvermögen, Seelsorge haben diese beiden Eigenschaften oft. Im Allgemeinen sehen wir aber von uns ja nur das Äußere und wir sehen nicht die Herzenshaltung. Und dann richten wir uns eben nach dem, was wir sehen, na klar. Und das kann eben auch zu sündhaften Fehlurteilen führen. Ein Beispiel. In einer Gemeinde, in der ich Praktikum machte, gab es sehr viele richtig gute Musiker. Und es war auch eine tolle Zeit für mich. Ich bin selber Musiker, ich spiele Bass. Ich habe da sehr, sehr gerne mitgemacht. War wirklich eine tolle Zeit. Und dann gab es da eine Gruppe mit einer Sängerin. Ich kannte sie überhaupt nicht. Und ich hatte auch noch nie mit ihr gesprochen, aber ich hörte eben von anderen, wie eingebildet und selbstdarstellerisch sie doch wäre. Einige sagten über sie, sie hielte sich für etwas Besseres. Und dann sagte ich zu mir, für eine Lobpreissängerin ist das aber keine gute Einstellung. Bis zu einer Besprechung mit allen Musikern. Und da lernte ich sie dann kennen. Eine wirklich herzensgute Frau. Eine leidenschaftliche Sängerin mit dem Wunsch, dass die ganze Gemeinde für Gott singt. Und während der Besprechung machte ich mir Gedanken über sie und warum andere sie so negativ sahen und über sie urteilten. Und dann fiel es mir auf. Sie hatte immer ein sehr angespanntes Gesicht, wenn sie vorn steht und singt. Und tatsächlich wirkte es auch immer auf mich eingebildet. Aber das war sie ja gar nicht. Als ich mit ihr unter vier Augen dann darüber sprach, gab ich ihr einen Tipp und sagte, ich weiß, warum du immer so angespannt aussiehst, wenn du vorne stehst und vor der Gemeinde singst. Du bist hochkonzentriert, du willst es richtig machen. Auf einige wirkt das ja eingebildet, aber ich habe dich ja gerade kennengelernt und nein, du bist nicht eingebildet. Aber weißt du, was vielleicht etwas ändern wird? Lächle, wenn du singst. Und von da an habe ich nie wieder gehört, dass jemand über sie dachte, wenn sie singt, sie hielte sich für etwas Besseres. Und ja, wir können eben nicht in die Herzen sehen und wir sollen doch einander helfen. Und darum geht es eben bei dem Beispiel des doppelten Jochs. Mit jemandem gemeinsam die Lasten zu tragen und die Arbeit zu bewältigen, die auf uns gelegt ist. Und das meint eben auch Korrektur. Wie gut, wenn du einen Bruder, eine Schwester hast, die dir sagt, du, das war heute nicht so gut, das muss irgendwie anders werden. Du gehst in die falsche Richtung, zu Jesus geht es da lang. Nein, wir sind als Nachfolger Jesu keine Einzelkämpfer, wir sollen einander beistehen. Demütig und sanftmütig. Und wenn du dich allein siehst oder alleine fühlst, darfst du eines wissen. Mindestens Jesus ist mit diesem doppelten Joch bei dir und er hilft dir, wenn du ihn nur lässt. Also öffne dein Herz. Vielleicht können wir nochmal den ganzen Text sehen. Wir haben heute also viel gelernt von einem Joch, das Joch der Gottesherrschaft im Alten Testament und dem Joch der Knechtschaft, wie es im Neuen Testament heißt. Von Jesus sollen wir lernen, was sein Joch ist. Es meint nicht, jemanden zu unterjochen, jemanden Lasten aufzuerlegen und im schlimmsten Fall diese auch noch biblisch zu begründen. Vielmehr sollen wir lernen, uns von Jesus her die Jüngerschaft, unser Christsein bestimmen zu lassen. Und so finden wir dann eben Ruhe für unsere Seelen, auch in gesellschaftlich stürmischen Zeiten, wie von heute. Dein Joch, das genau auf dich angepasst ist, gibt dir den Halt, den du für deinen Glauben brauchst. Lebe nach dem Gesetz der Gnade und der Freiheit. Sei selber ein Friedensstifter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wie deinen Gott. Und das meint auch, den anderen hinzubringen zur Quelle des Lebens, unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn wir Gott Lieder singen, hilft uns das, uns immer wieder neu auf ihn zu konzentrieren, uns neu auf ihn auszurichten. Also öffne ihm dein Herz, damit er dich verändern kann. Amen.